grüße euch auch ganz herzlich an diesem dritten Adventssonntag. Es ist immer wieder schön, unter euch zu sein. Wir sind ja nicht ganz so weit voneinander entfernt. Ich komme immer wieder aus Kleve. Das ist nicht so fürchterlich weit. Das ist ganz gut zu erreichen. Und eigentlich stände ich gar nicht hier heute, sondern ich habe dem Ralf gesagt, weil der zufällig frei geworden ist heute Morgen. Dieser Termin habe ich ihm angerufen. Ich will euch eine Weihnachtsüberraschung machen. Wenn ihr wollt, komme ich predigen. Also für ihn war das eine. Ich weiß nicht, ob das für jeden eine ist, aber naja. Aber so bin ich froh. Irgendwie hat das doch alles ganz gut geklappt. Vorweg schon mal, wir können nicht zum Kaffee trinken bleiben heute. Ich habe noch zwei Veranstaltungen, deswegen schaffe ich das nicht ganz. Deswegen werde ich nach dem Amen kurz noch Hände schütteln, das ein oder andere Wort wechseln und dann muss ich los. Deswegen fange ich jetzt an. So, ich bin sehr dankbar, dass ich Benjamin heiße, also so ist mein Name, wer das noch nicht weiß, Benjamin. Und es hätte auch schief gehen können mit meinem Namen, denn als Benjamin entstand, also dieser Name entstand, da was war ein tragisches Geschehen damals, denn die Mutter von Benjamin verstarb kurz nach der Geburt. Und sie rief dann aus, sein Name soll Ben-Onin heißen. Und Ben-Onin heißt Sohn des Unglücks. Und da setzte sich dann einmal der Vater durch und revidierte dann diese Namensgebung der Mutter. Natürlich war er tief traurig und erschüttert. Und er sagte, er soll nicht Ben-Onin heißen, nicht Sohn des Unglücks, obwohl es eine unglückliche Situation war. Er soll Ben-Jamin heißen und das ist Sohn des Glücks. Und deswegen bin ich ganz dankbar, dass ich solch einen Namen habe und ich nicht mit Ben-Onin herumlaufen muss. Warum erzähle ich das? Weil Namen haben in der Bibel oft eine Bedeutung. Jetzt habe ich einen biblischen Namen erwischt. Nicht jeder hat das. Vielleicht kann man aber doch seinen Namen von irgendeiner hebräischen Wurzel ableiten. Da muss man mal sich ein bisschen reinfuchsen. Also irgendwie hat fast jeder Name in irgendeiner Weise irgendeine schöne Bedeutung. Oder auch eine spannende Bedeutung. Meine Frau heißt Daniela. Ja, Jahwe ist da drin. Gott ist mein Richter. Das ist schon auch eine ernste Namensgebung. Oder Daniel, Gott ist mein Richter. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Simeon, über den ich mit euch nachdenken möchte, dessen Name hatte auch eine Bedeutung. Und sein Name bedeutet tatsächlich, und das habe ich bislang noch gar nicht so realisiert, so in den vielen Predigten, die man immer wieder auch mal in der Adventszeit über ihn hielt, sein Name bedeutet nämlich Erhörung. Simeon ist derjenige, der Erhörung erlebt. Und ich dachte, das passt sehr, sehr gut zu diesem Simeon. Er ist tatsächlich einer, der also ein Beter war und der Erhörung suchte. Und er war einer, der lange wartete. Der lange wartete auf die Erhörung. Er muss zu diesem Zeitpunkt, wir haben den Predigtext ja schon gelesen, ein sehr alter Mann gewesen sein. Denn nachher sagt er ja, jetzt kann dein Diener in Frieden sterben. Also in der Regel will man ja erst dann sterben, wenn man denn alt ist und lebenssatt ist und man sein Leben gelebt hat. Und jetzt kann man dann auch in Ruhe gehen. Aber er muss lange gewartet haben, bis das seine Erhörung endlich realisiert wurde. Ich habe mir das so mal bei dem Mann vorgestellt, bei diesem Simeon, wie er dann damals bei seiner Bar Mitzwa, da ist der jüdische Junge ja so etwa 12 Jahre alt, wie er dann viel wusste vom Wort Gottes, vom Alten Testament. Der jüdische Junge, der kannte ja die ersten 5 Bücher Mose beinahe auswendig. Also den konntest du mit 12 Jahren wecken nachts und dann sag mir mal 3. Mose und dann konnte der das runterrattern. Das war schon beeindruckend und so wurde er gefüttert in all den jungen Jahren bis zu seiner Bar Mitzwa mit dieser Tora, mit diesen ersten 5 Büchern Mose, dann aber auch natürlich mit den Schriften des Alten Testamentes, das hat man ihnen auch beigebracht dann damals. Die Schriften, das waren zum Beispiel die poetischen Bücher, wie die Psalmen oder wie Hiob und so weiter. Und dann wurde ihnen auch etwas über die Propheten gesagt. Und die Propheten, das waren dann zum Beispiel die großen Propheten, die wir auch als solche kennen, Jesaja oder Jeremia, Hesekiel. Und dann hörte er von seinen Lehrern damals, gelesen aus diesen heiligen Schriften, dass etwas kommen wird, etwas Großes kommen wird, etwas Gewaltiges kommen wird. Es wird kommen der Messias Israel, der Christus, derjenige, der sein Volk retten wird. Und dann hat er genau diese Schriftstelle gewusst, auswendig gewusst, kennengelernt, damals als 11-12-Jähriger, die wir auch heute gesungen haben im ersten Lied, ich glaube, das ist der Lobpreis in der Anbetungszeit, Jesaja 9, Vers 5. Er wusste, irgendwann wird einmal ein Kind geboren und irgendwann wird ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft wird auf seinen Schultern ruhen. Und dieser Name dieses Kindes wird sein, wunderbarer Ratgeber. Und starker Gott und ewiger Vater und Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende haben wird auf dem Thron David von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann wurde diesem Simeon damals gesagt und darauf warten wir. Und den anderen natürlich auch, die da bei der Bar Mitzwa waren. Darauf warten wir. Und der wird kommen. Und der wird unserem Volk gut tun. Und der wird unser Volk besuchen. Und er wird nach Jesaja 9 als kleines Kind geboren werden. Und er wird ein großer Herrscher sein. Und das hat dieser Simeon mitgenommen, der muss ein Beter gewesen sein. Er kam täglich zum Tempel. Wahrscheinlich lebte er auch in Jerusalem. Davon gehe ich einfach aus. Und die Bibel sagt, er wartete auf den Trost Israels. Und jetzt überlegt euch mal, wenn er bei seiner Bar Mitzwa mit 12 Jahren das aufgesogen hat, aufgenommen hat und gesagt, der kommt, der wird kommen. Und man ihm gesagt hat, und dafür betet. Er war 12, wir nehmen an, dass er 80 war jetzt. Wie viele Jahre das waren? Wie viele Jahrzehnte das waren? Die Bibel sagt eindeutig, dieser Simeon, dessen Name Erhörung ist, er wartete auf den Trost Israels. Über die Jahre und die Jahrzehnte muss der Simeon ein Beter geworden sein. Ein Beter, der Gott etwas zutraut. Ein Beter, der weiß, da wird etwas kommen, da wird etwas erscheinen und es wird uns zum Heil und zum Segen dienen. Und er wusste aber auch als Beter, dass das nicht über Nacht plötzlich, natürlich kommt das über Nacht plötzlich, aber nicht so nach 3-mal Beten und gleich Erhörung. Das lief nicht. Und das hat er dann auch über die Jahre und Jahrzehnte gemerkt. Und so ist es, was er erlebt hat, dieser Simeon. Er war ein Beter, er kam zum Tempel. Weißt du, es ist so wichtig. Es ist so wichtig, auch für dich. Es ist so wichtig für dich, dass du ein Beter bist und täglich zum Tempel kommst. Weißt du, damals mussten die Leute tatsächlich zu diesem Tempel gehen. Und dieser Tempel, das war ein kostbarer Tempel. Und da drinnen in diesem Tempel, da war das Allerheiligste. Das Zeichen der Gegenwart Gottes. Und wenn man etwas wollte von Gott und wenn man etwas begehrte und sich wünschte, dann ging man dahin, möglichst nah dran an diesen Gott. Möglichst nah dran. Aber dann war ja noch dieser Vorhang dazwischen, so dass man in das Allerheiligste nicht hineintreten konnte. So blieb man im Vorhof. Der Priester ging abends dann zum Räucheraltar, morgens und abends. Alles vor dem Allerheiligsten. Und davor stand das Volk und wartete und betete mit. Und da irgendwo war der Simeon auch, immer wieder und immer wieder. Er wartete auf den Trost Israels. Und deswegen ging er zum Allerheiligsten. Nah dran. Und was habe ich gerade gesagt? Du musst auch ein Beter sein. Weißt du, nicht, weil der Gebetsengel da oben ist, der dann abstreicht, immer war heute der Benni beim Beten, hat er ordentlich gebetet, hat er 10 Minuten gebetet oder 20 Minuten oder eine Viertelstunde und das ab. Hier geht es nicht um eine Gebetschallenge, so sagt man es ja. Sondern es geht darum, dass das Gebet wirklich etwas bewegt im Himmel, in der unsichtbaren Welt. Gebet, das bewegt den Arm Gottes. Wir haben das gerade im Zeugnis schon gehört von dieser Schwester, die gesagt hat, und ihr habt gebetet und wir haben es gespürt und gemerkt. Gebet bewirkt etwas und deswegen musst du kommen. Und weißt du, ist das Schöne, dass der Saal ist heute voll. Ich bin ja ganz begeistert hier zu sein heute Morgen. Aber weißt du, das ist nicht das Allerheiligste hier. Das ist ein schöner Raum. Und unser Raum in Kleve ist auch wunderschön, ein bisschen schöner, weil es ja meine Gemeinde ist, nicht? Aber ihr kommt ganz nah dran, direkt dahinter. Aber auch das ist nicht das Allerheiligste. Weißt du, jetzt hat sich Gott, nachdem er den Tempel sich ausgesucht hat und gebaut hat und das war alles wunderbar und kostbar und mit Gold und Edelsteinen besetzt und weißt du, Gott hat sich nie lumpen lassen, wenn es um ihn ging und um sein Baut, um seine Bauten. Es war gewaltig und mächtig. Aber als Jesus gestorben ist und auferstanden ist und als der Heilige Geist auf diese Erde kam, da hat sich Gott was Größeres überlegt. Da hat er sich nämlich überlegt, ich baue jetzt mir eine Wohnung und ich baue mir jetzt ein Haus, was 1000-mal wertvoller ist, als alles Gold dieser Welt sein könnte. Ich werde jetzt ein Haus gestalten und ich werde darin Wohnung nehmen, was kostbarer ist und teurer ist als jeder Edelstein und alle Edelsteine der Welt zusammen. Und er suchte sich den Menschen aus. Weißt du, dass du kostbar bist in Gottes Augen? Und ein wertvolles, nicht nur Geschöpf, sondern eine wertvolle Wohnung. Paulus muss das einmal den Korinthern sagen im 1. Korintherbrief im 3. Kapitel. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und dass der Heilige Geist in euch lebt? Das haben die total vergessen. Deswegen haben die sich manchmal so völlig daneben benommen. Und da muss man nochmal erinnern und sagen, hör mal, der in dir lebt etwas, du wertvolles, kostbares Geschöpf Gottes, geheiligt und geliebt durch das Blut von Jesu gereinigt. Der Heilige Geist lebt in dir. Und deswegen macht das heute so einfach, zum Heiligtum zu gehen. Wenn ich morgens aufstehe, dann ist das mein erster Gang. Ich gehe in meinen Gebetssessel, ich habe so einen Gebetssessel, setze ich mich dann rein und dann fange ich an, direkt hineinzugehen ins Allerheiligste. Weil ich weiß, dass der Weg ist ja frei. Da ist kein Vorhang mehr zwischen uns. Und da ist auch keine Schuld mehr zwischen mir und Gott, die irgendwie hindert. Ich weiß, da ist meine Schuld vergeben worden und deswegen kann ich beten von ganzem Herzen. Weißt du, wenn du ein Beter werden möchtest, dann ist das Erste, dass du dir deine Schuld vergeben lässt von Jesus Christus. Dann ist es, wenn du möchtest, dass Gott dein Gebet erhört, so wie wir es gesungen haben, dann ist das Erste und Wichtigste, dass du dich öffnest für diesen Jesus und sagst, Jesus, komm du in mein Leben und vergib du mir meine Schuld. Und es tut mir leid, was ich gemacht habe und ich werde auch jetzt nach meinem Amen nicht mehr perfekt sein, aber ich weiß, du lebst in mir und zwischen uns ist alles in Ordnung. Weißt du, Jesus oder der Vater, der schaut jetzt auf dich ab, auf dich herunter. Und wenn du Jesus in deinem Leben aufgenommen hast und du Tempel des Heiligen Geistes geworden bist, weißt du, wie dich der Vater dann anschaut? Dann schaut er dich an durch seinen Sohn. Durch seinen Sohn. Er schaut auf die Erde und dann sitzt sein Sohn und er schaut durch den Sohn hindurch auf dein Leben. Und darin, in seinem Sohn, bist du gerecht. Das heißt, absolut richtig vor Gott. Bist du geheiligt. Deine Sünden sind dir vergeben. Und du bist auserwählt. Gott sagte, den möchte ich haben, ich möchte sie haben. Und natürlich, dann werden wir auch mal wieder schuldig und dann sagen wir was Dummes oder wir tun was Dummes und dann ist es so schön, immer wieder hinzugehen und zu sagen, Herr Jesus, das ist jetzt mir als Fehler hier unterlaufen und es tut mir leid und ich möchte dich bitten, vergib mir und er vergibt so gerne. Das ist seine Lieblingsaufgabe, dir deine Schuld zu vergeben. Zwischen dir und Gott darf es in Ordnung sein. Und du darfst ein Tempel des Heiligen Geistes sein, in dem Jesus wohnt. Und ihr könnt Gemeinschaft haben, jeden Tag, neu miteinander. Ja, und dann geht es weiter. Das hat Simeon auch übrigens erlebt. Also er ging zum Tempel, eben noch den alttestamentlichen Tempel, aber er ging. Und dann wartete er, heißt es hier in der Schrift, er wartete auf den Trost Israels. Oh, er sah dieses ganze Elend. Er sah, wie sein Volk ja unterdrückt wurde. Und dann glaube ich, dass er auch bestimmte Vorstellungen hatte, genau wie alle anderen vom Volk, wie Gott jetzt diesen Messias Israels senden wird und wie das aussehen soll. Ich konstruiere mal so die Vorstellung. Es muss so gewesen sein, dass die Leute gedacht haben, also die waren ja, das Israel war ja römisch besetzt, also schrecklich unter der römischen Knute zu sein, das war auch eine Gewaltherrschaft. Und jetzt haben die sich vorgestellt, auch nach Jesaja 9 übrigens, ne, auf dass seine Herrschaft groß werde, ne, oh jetzt, ihr Römer, jetzt kommt er vom Himmel mit allen Pferden, die der Himmel zu bieten hat. Und der macht euch sowas von platt. Und der baut hier sein Reich auf. Und der stürzt den Kaiser vom Thron. Und der macht hier die Bauten der römischen Götter nieder. Und er wird selber hier wohnen und leben. Und alles wird Friede, Freude, Eierkuchen sein. Das haben die sich vorgestellt. Weißt du, wenn du betest, wenn du ein Beter wirst, wenn du täglich zum Tempel gehst, wenn du ein Anliegen hast, so wie Simeon ein Anliegen hatte, nämlich, dass der Trost Israels endlich kommt, dann hat man bestimmte Vorstellungen. Und das Schöne bei diesem Simeon ist, er sieht jetzt Maria und Josef mit diesem Jesus-Baby und plötzlich wird ihm das bewusst. Diese armselige Familie hier, die eine Taube opfern muss, ein Zeichen für Armseligkeit, diese abgekämpfte, abgehetzte Kleinfamilie hier, das ist der Messias Israel. Weißt du, manchmal haben wir bestimmte Vorstellungen, wie Gott jetzt reagieren soll. Und Gott handelt plötzlich ganz anders. Und Simeon, dieser Beter, der hat wahrgenommen, Gott handelt offensichtlich hier anders. Es ist noch nicht der König mit der Krone und der Herrschaft über alle Welt und die Römer sind weg und alles ist gut für uns, sondern es ist ganz anders. Weißt du, wenn du betest für ein Anliegen, dann musst du bitteschön Gott das auch zugestehen, dass er nicht deine Wünsche erfüllt. Und dass er manches Mal andere Wege geht mit dir, als du sie gehen würdest. Und dass, wenn er es nicht so macht, wie du es möchtest, dass er dann trotzdem handelt und dann eben um die Ecken gucken nochmal, wie hat Gott das denn jetzt auch? Ja, dann macht es eben ganz anders auf seine Weise. Simeon hat das gemerkt. Als Beter merkt man das, da wird man sensibel dafür. Weißt du, wenn du lange genug in der Gegenwart Gottes bist und Gebet wirklich übst, dann werden deine Vorstellungen von dem, was sein soll, kleiner. Und du wirst sensibler für die Vorstellungen, die Gott sich ausgedacht hat. Und das hat Simeon erkannt. Keiner hätte das gedacht, dass Gott als Mensch auf diese Erde kommt. So sei mutig, wenn du betest, immer wieder zu sagen, wir haben es ja gerade im Vaterunser gebetet. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Ganz anders als gedacht. Er wartete, dieser Simeon, er wartete auf den Trost Israels. Wenn man ein Beter ist, dann denkt man nicht nur an sich. Und auch das beginnt dann in den Jahren zu wachsen. Und die Tatsache, dass das hier so steht, er wartet auf den Trost Israels, ist klar, dass er dann auch die ganzen Menschen so im Blick hat, die so um ihn herum sind, die ja auch warten. Nicht nur er ist es, sondern die anderen warten ja auch. Da sind viele, viele Menschen, die diesen Trost so bitter nötig haben. Und dann sah er die kranken Menschen, die dort waren, die unbedingt diesen Trost Israels haben sollten. Und da waren die Gelähmten und da waren die Blinden, da waren die Ausgestoßenen, da waren die Randgruppen, was weiß ich. So, sie alle warteten auf den Trost Israels und das nahm Simeon mit auf. Weißt du, wenn man ein Beter ist, ich mache mal einen kleinen Zeiler daraus. Der Beter sieht nicht rosarot. Der Beter sieht die große Not. Ja? Der Beter sieht nicht rosarot. Der Beter sieht die große Not. Und über all die Jahre, Jahrzehnte, in denen er dieses Gebet geübt hat, hätte er ja auch zwischendurch mal sagen können, naja, so schlimm ist es ja auch nicht hier. Wir haben Essen, wir haben Trinken, wir haben Dach über dem Kopf, wir haben eine warme Hütte, ist doch super. Wir dürfen uns irgendwie treffen da, der Tempel ist auch funktional aufgebaut. Wir werden nicht unbedingt verfolgt, wenn wir nicht die Klappe allzu groß aufreißen, wir können auch ein bisschen ruhiger sein. Ist doch alles irgendwie in Ordnung, also irgendwie geht's ja auch. Aber das war nicht so. Er sagt, weißt du, wir sind manches Mal so, dass wir sagen, naja, so schlecht ist das ja nicht mit der Welt. Ne? Naja gut, dem geht's ja... Ne? Morgen wird es besser. So. Nein, der liest Not zu. Ein Beter muss manches Mal Not an sich heranlassen. macht das so gerne deutlich an diesem Beispiel, wenn man denn dann jemanden fragt, wie geht's dir? Also meistens Hand aufs Herz, hoffen wir ja, dass er keine ehrliche Antwort gibt, derjenige. Das sagt man eben so, typisch amerikanisch, how are you? Ne, und dann geht man aneinander vorbei. Aber der Beter, der weiß, hier ist Not. Hier ist Not im Volk. Der Beter weiß auch, er kann die ganze Not nicht tragen. Muss er auch nicht. Und er muss auch nicht das Leid der ganzen Welt tragen, denn das wurde ja bereits getragen von Jesus. Aber der Beter kann doch die eine und andere Not mitnehmen auf seine Schultern und sich nicht nur um sich selbst drehen. Er wartete auf den Trost Israels, das heißt, er wartete auf den Trost für die Menschen, die hier in Israel leben. Und ich bin begeistert, wenn Menschen zu mir sagen, ich bete für dich. Oder ich denke an dich oder an deine Familie und wir falten täglich für euch die Hände. Simeon nahm Last auf sich im Gebet. Und auch das gehört zur Gebetswahrheit dazu. Es ist nicht nur ein Ruhen in der Gegenwart Gottes. Es ist nicht nur etwas Schönes genießen und nicht der Heilige Geist kommt in mich und erfüllt mich, sondern im Gebet kommt auch der Auftrag. Einmal der Auftrag zu warten auf etwas, auch lange Zeit mal auf etwas zu warten und dann zum anderen eben auch Menschen aufzunehmen und sie zu tragen. Das macht uns auch als Gemeinde aus, dass wir genau solche Beter werden. Der Apostel Paulus hat das gesagt im Galaterbrief, im Kapitel 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last. Und so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, was das Gesetz Christi ist. Es gibt eigentlich nur eins. Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Und daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr untereinander in Liebe miteinander umgeht. Das bedeutet das. Einer trage des anderen Last. Wir lassen zu, wir meinen es ernst, wenn wir fragen, du, wie geht es dir? Was bewegt dich gerade? Darf ich irgendwie was mit auf meine Schulter nehmen? Darf ich dein Gebetspartner sein? Darf ich dir tragen helfen? Ich kann dich vielleicht gerade nicht erlösen von deiner Qual und von deiner Not und ich kann dir nicht wirklich helfen, ich habe auch den richtigen Rat nicht jetzt für dich, aber weißt du was, ich stehe an deiner Seite und wenn du morgens früh deine Last des Tages ertragen musst und erdulden musst, du sollst wissen, ich stehe an deiner Seite. Leute, füreinander da zu sein, ist genial. Ist großartig. Die Gemeinde Jesu braucht Beter. Sie braucht Beter, die die Not des anderen auf sich nehmen und sagen, ich bete für dich. Sie braucht Leute, die sagen, ich sehe die Welt nicht rosa-rot, sondern ich sehe die Not. Und wir machen das nicht schön, diese Not, sondern wir legen sie vor den lebendigen Gott, denn wir wissen, dieser Gott, der erhört Gebet. Und er wird handeln. Einer trage des anderen Last. Und so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und ihm, diesem Simeon, war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist. Er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Das ist stark, was hier steht. Wenn du ein Beter wirst, dann wird dir das auch passieren, dass dir ein Wort Gottes zuteil wird. Du wirst sensibel dafür werden, nicht nur für andere zu beten, dir andere schenken zu lassen, dir andere aufs Herz legen zu lassen, sondern du wirst selbst beschenkt werden. Weißt du, wenn du lange wartest, so wie dieser Simeon lange wartete, bis sich irgendwas erfüllt, bis sich irgendwas bewegt, dann brauchst du mehr als ein "Jetzt mach mal weiter" oder guck nach vorn oder "Wird schon". Irgendwann einmal, ich stelle mir das so vor, dass dieser Simeon dann irgendwann aufstand, vielleicht war er so alt wie ich, ne? 42, so. Und dann sagt der Herr: "Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Seitdem ich 12 bin, bete ich dafür, dass der Trost Israels endlich kommt. Und ist nix." Selbst Abraham musste nicht so lange warten. Der musste nur 25 Jahre warten. Das kann doch wohl, hier kann doch irgendwas nicht stimmen mehr. Und ich stelle mir das so vor, dass über die Jahre, kennt ihr das auch, wenn ihr für eine Sache betet und es tut sich aber auch wirklich nichts, das Gebetsanliegen ist wie so ein Kaugummi und es zieht sich und zieht sich und es will einfach nicht werden, es will sich nichts bewegen, dass du irgendwann denkst, nee, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Das ist anstrengend. Das ist wirklich anstrengend, immer wieder zu beten. Und dann hat Gott ihm eine große Gnade zuteil werden lassen. Er sagte zu ihm: "Simeon", irgendwie hat er das gespürt in seinem Herzen, "Simeon, du wirst den Tod nicht sehen, du wirst vorher den Herrn sehen, diesen Messias Israels. Das ist ein Versprechen, was ich dir mache, darauf kannst du bauen, das merkte der, das war ein Wort Gottes, von Gott direkt aus dem Heiligtum für ihn, auf das er sein Leben darauf baut." Und sowas brauchen wir immer wieder. Wir brauchen Gottes Wort, wenn wir im Gebetskampf sind, wenn wir für Dinge beten, die nicht werden wollen. Wir brauchen immer wieder dieses wunderbare Wort Gottes. Jeremia sagt einmal: "Dein Wort, es war meine Speise." Jeremia 15, Vers 16 steht das. "Dein Wort ist meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt", spricht der Herr Zebaoth. Du brauchst immer wieder Gottes Wort für deinen Gebetskampf. Dazu ein kleines Zeugnis und dann schließe ich. Ich war auch immer in einem Gebetskampf oder ich bin immer wieder im Gebetskämpfen natürlich und ich warte auch auf Dinge. Und einmal war ich in richtig großer Not persönlich, weil ich habe so gezweifelt an mir selber, an meiner Berufung. Und habe so gedacht: "Mensch, was kannst du eigentlich, Gies? Eigentlich kannst du ja nicht viel. Stellst dich immer sonntags dahin und redest was, aber hört dir überhaupt jemand zu richtig? Weiß er auch nicht so ganz genau." Und ich hatte keine Lust mehr zu predigen. Und dann die Last des Gemeindelebens und die Probleme und die Sorgen und ich wollte nicht mehr. Aber vor allem war es dieser Zweifel: Bist du eigentlich noch richtig? Bist du an der richtigen Stelle? Und ich betete lange dafür. Immer wieder habe ich da diese, das ist so meine Sorgen, die ich mir immer wieder mal mache. Und ich betete lange dafür, dass Gott mir doch Frieden gibt und es kam irgendwie nichts. Und jetzt ist es wichtig, weißt du, andere waren gnädiger mit mir. Die haben gesagt: "Oh, das ist doch super, was du machst und klasse." Aber wenn das Herz es selber nicht spürt, dann merkst du, es braucht etwas anderes. Es braucht nicht den Zuspruch von Menschen, es braucht jetzt Gottes Wort. So wie Simeon Gottes Wort brauchte. So wie dein Leben immer wieder Gottes Wort braucht, um durchzuhalten, um weiterzumachen. Im Gebet für deine Kinder oder für deinen Mann oder für deine Frau oder für Veränderungen oder für Bekehrungen. Wir müssen uns nicht immer selbst pushen und sagen, wir schaffen das schon. Wir brauchen Gottes Wort. Es ist ein Wort Gottes ihm, diesem Simeon, zuteil geworden. Und das soll auch dir zuteil werden, immer wieder. In der Gegenwart Gottes möchte Gott dir ein Wort schenken. Und dann war es so schlimm bei mir, dass ich gesagt habe, das geht so nicht mehr weiter. Also entweder ich schmeiße jetzt hin oder ich faste jetzt dafür. Habe ich 3 Tage lang nichts gegessen und dafür gebetet. Und ich habe immer wieder gib mir ein Wort, Herr, gib mir ein Wort. Und wir wohnten noch woanders. Unten war dann am dritten Tag, meine Frau hat gekocht. Ich hatte oben mein, war so ein offenes Haus, Büro war offen, es roch so lecker. Und ich sagte, oh Herr, wenn du mir nicht ein Wort schnell gibst, dann werde ich rückfällig. Und da ging ich dahin durch mein Bücherregal und ich las immer wieder und betete, ach Herr, beschenk mich doch und was weiß ich. Und dann kam es, das Wort des Herrn. Und ich las eine Karte, da war ein Wort Gottes drauf, von jemandem geschrieben, schon viele Jahre her gewesen. Und ich las es und genau das war das, was ich brauchte. Es war das Wort des Herrn. Und es ging in mein Leben rein und ich war so leer innerlich, nicht nur leer vom Essen, sondern auch leer von der Kraft her, dass es so traf. Ich fing an zu weinen und ich lief schnell runter zu meiner Frau, nicht um ihr zu sagen, ich darf mitessen, sondern und schluchzte da, ach Schatz, ich bin ein Berufener. Und sie guckte mich an und rührte weiter und sagte, ich weiß. Sie wusste es schon lange. Aber weißt du, wenn du in einer Situation bist, wo du lange wartest, dann brauchst du nicht nur den Zuspruch von Menschen, ich weiß und bist doch was und ja, du bist geliebt und du brauchst dann mehr. Und das, was dir mehr geben kann, ist das Wort Gottes, das Wort des Herrn. Und deswegen geh in die Gegenwart Gottes, sei ein Beter wie Simeon, lass dich beschenken vom Wort Gottes immer wieder, um durchzuhalten, auch für die Gebetsanliegen, die lange dauern und die nicht so easy peasy mal eben erhört werden. Ach, Gott möchte dich beschenken. Gott möchte dich beschenken. Und ich hoffe, dass du auch durch die längere Predigt heute Morgen ein bisschen beschenkt worden bist. Darf ich euch bitten, mit mir aufzustehen? Vielleicht ist einer hier heute Morgen, der Jesus noch nicht kennt. Und du hast das gehört, dass Jesus in Menschen hineinkommen möchte. Und er möchte bei ihnen wohnen und aus diesen Menschen ein Tempel des Heiligen Geistes machen. Und vielleicht hast du das noch nie erlebt. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen einladen an diesem dritten Advent. Advent heißt ja Ankunft, dass du diesen Tag zu deinem ganz persönlichen Tag machst. Und wo du sagst, Herr Jesus, komm du in mein Leben. Es kann ja sein, dass alle Christen sind, dann Halleluja. Aber wenn hier einer ist, der noch nicht Jesus in sein Leben aufgenommen hat, dann möchte ich dich jetzt einladen, dass du Jesus hineinlässt. Dann bitte ihn jetzt mit einfachen Worten, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich kennst. Und ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst. Und ich bitte dich, dass du hineinkommst in mein Leben. Und ich bitte dich, dass du die Herrschaft in meinem Leben übernimmst. Und dann sag ihm jetzt, danke, dass ich ein Kind Gottes geworden bin. Vater im Himmel, und es ist Freude über einen jeden, der zum Glauben an Jesus Christus kommt. Aber ich bringe dir auch jetzt hier meine Freunde heute und meine Geschwister aus Issum und ich bringe dir auch diese ganzen Anliegen, die sie mitgebracht haben. Diese Anliegen, die sie schon so lange vor dich bringen. Und vor allem die Anliegen, wo sich scheinbar nichts tut. Gar nichts. Wo der Himmel wie zuscheint und es keine Herrlichkeit Gottes, keine Liebe Gottes, kein Friede Gottes, nichts ist irgendwie zu spüren, dass du da bist oder dass du hörst. Ich bete heute darum, dass wenn Menschen in solchen Gebetskämpfen sind, wo sie schon so lange auf den Trost Gottes warten, auf die Berührung Gottes, sei es in ihrem Leben oder in dem Leben anderer. Ich bete, Herr, dass du ihnen ein Wort zuteil werden lässt heute. Dass du in ihr Leben hineinsprichst, was neue Perspektive, neues Licht, neue Hoffnung, neue Verheißung und ein neues Fundament für das Gebetsleben geschenkt wird. Herr, das ist mein Gebet heute. Damit segne ich diese Gemeinde, segne ich jeden Einzelnen und ich danke dir, dass du da bist, Herr, und uns durch diesen Simeon so viel zu sagen hast. Lass uns Beter werden, die täglich kommen und warten auf den Trost Israel für uns und für die Menschen um uns herum. Amen.